Schön, dass ihr euch aufgemacht habt heute Morgen zum Gottesdienst nach den Weihnachtstagen. Ich hoffe, ihr habt sie alle recht genießen können. Ich hoffe, ihr wart nicht enttäuscht. Hat jeder bekommen, was er gerne gehabt hätte? Alle Finger bleiben unten. Ich hoffe, dass es trotzdem so war, dass ihr glücklich wart über das, was es gegeben hat. Unser Thema heute Morgen heißt Irrtum und Enttäuschung. Ich werde nicht über Weihnachten predigen, auch wenn Weihnachten mich ein wenig zu diesem Thema angestiftet hat. Ich muss es ehrlich sagen. Wenn man auf Weihnachten zurückschaut, dann fragt man sich, haben die Leute eigentlich begriffen, was Weihnachten ist? Haben Sie begriffen, worum es geht? Kennen Sie Jesus wirklich? Oder werden Sie, wie die Christel im Gebet gesagt hat, eines Tages merken, er ist mein Richter und nicht mein Heiland? Ich kenne ihn ja gar nicht. Jetzt könnten wir die Finger auf die Leute draußen zeigen und aufzählen, was es alles für Irrtümer gibt über Jesus und über das Christentum. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut. Wisst ihr, dass es eine Enzyklopädie der Irrtümer gibt? Ein Lexikon der Irrtümer. Und in diesem Lexikon gibt es verschiedene Kapitel. Und man kann da zum Beispiel so anklicken, Wissenschaft, Ernährung, Geschichte, Religion. Oh, denke ich, Religion, super. Angeklickt. Und der erste Irrtum, der dort aufgezählt ist, der sich hartnäckig hält, ist, es waren drei Könige, die zur Krippe gekommen sind. Nirgendwo steht, dass es drei waren, dass es Könige waren. Aber es hält sich. Es sind Irrtümer, die wir immer wieder glauben. Nun, ich habe gesagt, wir wollen nicht den Finger auf andere zeigen. Ich bin zu diesem Thema gekommen in meiner stillen Zeit. Ich habe die Evangelien durchgelesen, bin noch nicht ganz fertig, im Johannesevangelium stecke ich noch, aber im Lukasevangelium sind mir die Emmausjünger aufgefallen. Und wisst ihr, was die Emmausjünger erlebt haben? Eine Enttäuschung. Warum? Weil sie ein Irrtum geglaubt haben über den Herrn Jesus. In Lukas 24, Vers 21, da lesen wir: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch bei alledem ist heute der dritte Tag, ich füge an, nachdem der Herr Jesus am Kreuz gehangen hat. Wir aber meinten, wir aber hofften, wir aber glaubten, dass Jesus der sei. Naja, diese armen Männer, die da von Jerusalem nach Emmaus gingen, die kannten Jesus ja nicht, oder? Nein, das waren Menschen, die 3 Jahre jeden Tag den Herrn Jesus vor sich hatten. Seine Wunder erlebt haben. Und wir wissen, dass er viel mehr getan hat, als was nur im Evangelium steht. Wenn das alles aufgeschrieben würde, würde die Welt die Bücher nicht fassen können. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das in meinem Leben aus? Kenne ich den Herrn Jesus? Oder würden in meinem Leben Tage kommen, wo ich sage, oh, ich habe gemeint, ich glaubte, ich habe mein Leben so eingerichtet, war ja total verkehrt. Ich habe ein falsches Bild von ihm. Als ich das so von den Jüngern gelesen habe, ist mir ein wenig Angst geworden. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte die Evangelien anders lesen. Und ich habe angefangen, sie so zu lesen, als würde der Jesus vor mir stehen. Und ich habe mich bei jedem Abschnitt gefragt, habe ich das verstanden? glaube ich das so, wie Jesus es gesagt hat? Was ist ein Irrtum? Irrtum steht im Lexikon bezeichnet im engeren Sinne eine falsche Annahme, Behauptung, Meinung oder einen falschen Glauben. Wobei der Behauptende, der Meinende, der Glaubende jeweils von der Wahrheit seiner eigenen Aussage und Ansicht überzeugt ist. Irrtum ist keine Lüge. Im Gegensatz zur Lüge, bei der die Wahrheit bewusst verfälscht worden ist, entsteht ein Irrtum unbeabsichtigt aus falschen Informationen oder Schlüssen. Also Irrtum ist ein Fehler, der sich einschleicht. Ich habe gesagt, unser Thema lautet Irrtum und Enttäuschung. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren enttäuscht von dem Herrn Jesus. Enttäuschung ist ja in unseren Tagen nicht besonders populär. Keiner möchte enttäuscht werden, weil man mit Enttäuschung ein unangenehmes Gefühl verbindet. Aber wenn man ins Lexikon schaut und mal das Wort zerlegt, dann heißt es enttäuschen. Ich lebe in einer Täuschung und jemand macht sich die Mühe und holt mich aus der Täuschung heraus. Das Fremdwort würde Desillusion heißen. Und ich habe gesagt, ich möchte in meiner stillen Zeit beten, Herr Jesus, enttäusche mich. Zieh mich aus dieser Täuschung heraus. Belehre mich eines Besseren. Nimm mir meine Illusionen und füll sie mit deiner Wahrheit. Und das soll das Ziel der Predigt heute Morgen sein. Ich möchte euch als Heilmittel für unsere Irrtümer die Enttäuschung empfehlen. Und mein Anliegen heute Morgen ist es, dass der Herr Jesus so zu uns spricht, als würde er vor uns stehen. Und ich möchte euch Mut machen, eure stille Zeit so zu praktizieren, dass er euch enttäuschen darf. Dass wir die Bibel nicht so lesen, passt das, was ich lese, in mein Gedankengebäude, in mein Meinungsbild, in meinen Glauben hinein, sondern dass wir beten, Herr Jesus, verändere meine Meinung, mein Gottesbild, meinen Glauben, damit er nicht von Irrtümern geprägt ist, sondern tragfähig ist. Bei allem, was ich heute an Gedanken Jesu vorstellen, möchte ich vorab sagen, ich möchte nicht die Gnade und Barmherzigkeit vergessen, dass der Jesus uns immer wieder begegnet, zu uns redet und uns korrigiert. Aber ich möchte uns Mut machen, nach einem Leben zu streben, nach Werken zu streben, die im Himmel Frucht bringen, die im Himmel Bedeutung haben und die uns dort zum Lohn werden. Wenn ich heute ein wenig mehr unser Leben betrachte, bitte vergesst nicht darüber die Gnade unseres Herrn Jesus. Ich möchte es einfach einmal wagen, Irrtümer anzusprechen, so ein bisschen in dem Lexikon unserer Irrtümer zu blättern und aus den Evangelien einige Irrtümer herausnehmen, die der Jesus selbst anspricht. Ich bin bei der Vorbereitung hergegangen, habe mir mal so ein paar Irrtümer aufgeschrieben aus den Evangelien. Es waren schon recht viele Seiten. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann gibt es noch so ganz wichtige, auch aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen und aus dem Alten Testament. Und es wurde eine Liste ohne Ende. Ich habe heute Morgen nur 6 Punkte herausgegriffen und ich weiß nicht, ob ich alle anschauen werde mit euch, aber ich möchte euch Mut machen, euren Glauben, euer Gottesbild, euer Weltbild, euer Wertebild auf den Prüfstand zu stellen. Ich möchte beginnen mit dem ersten Irrtum oder dem ersten Kapitel, was so in so einem Lexikon sein könnte, über wichtige Irrtümer. Und das ist der Irrtum, wer ist der Herr Jesus? Das ist auch in den Evangelien so geschehen, dass Menschen einfach nicht wussten, wer er ist. Der Herr Jesus hat immer wieder gefragt, seine Jünger und auch einzelne Menschen, was sagen die Menschen, wer ich sei? Oder was sagt ihr, wer ich sei? Oder er hat Menschen direkt gefragt, wer bin ich? Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus Matthäus 13, Vers 54, wo Menschen sagen, wer der Herr Jesus ist. Matthäus 13, Vers 54 bis Vers 58, da steht: Und er, der Herr Jesus, kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihren Synagogen, sodass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dieses alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Die Menschen haben den Herrn Jesus beobachtet. Ups, da stimmt was nicht. Der kann Dinge, die können wir nicht. Woher? Diese Frage war völlig in Ordnung. Diese Frage war ehrlich. Aber die Schlüsse, die sie gezogen hatten, war ein Irrtum. Sie nehmen ihren Verstand in die Hand und benutzen ihn und sagen: Wir wissen, woher er ist. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Sind nicht seine Schwestern bei uns? Er ist ein normaler Mensch, mit anderen Worten. Woher er? Kann er das? Sie haben ihre stille Zeit, lasst es mich mal so sagen, mit dem Verstand gemacht und nicht mit dem Herzen. Ihr Verstand hat gesagt: Wir wissen, wer er war. Eine eindeutig geschichtlich belegbare Person. Das sagen heute Menschen auch noch. Und dann hört es schon auf. Darüber geht es nicht hinaus. Wenn man so den Herrn Jesus betrachtet, dann kommt zu dem Irrtum noch Emotion dazu. In Vers 57 heißt es: Sie ärgerten sich an ihm. Das bleibt dann nicht aus. Ich erlebe Jesus als einen wie ich. Und es kommt nur Ärger dabei raus. Das Traurige ist, man hält sich vielleicht dann für klug, aber im Grunde beraubt man sich der Möglichkeit, dass der Herr Jesus sich im eigenen Leben offenbart. Man fügt sich selbst den größten Schaden zu, weil, wie heißt es hier, der Herr Jesus dort keine Wundertaten tun konnte. Wegen des Unglaubens. Nun sagst du: Ich weiß, wer der Herr Jesus ist. Ich habe ihn lieb. Ich weiß, er ist der Sohn Gottes. Wunderbar. Petrus wurde auch mal von dem Herrn Jesus gefragt: Wer sagst du, dass ich sei? Und dann sagt er: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie kommt man zu solcher Aussage? Der Herr Jesus sagt es uns. Er sagt: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Wie gehst du in deiner stillen Zeit an das Wort Gottes, an den Herrn Jesus selbst heran? Mit deinem Verstand? Natürlich sollst du ihn nicht ausschalten, aber wenn es nur der Verstand ist, dann wirst du nicht weit kommen. Hast du ein gläubiges, offenes Herz, dass Gott sich offenbaren kann? Diese Kostbarkeit, die Petrus erkannt hatte, die hat er nicht mit Fleisch und Blut, also mit seinem Körper, mit seinem Verstand, mit der Intelligenz herausbekommen können, sondern Gott, der Vater, hat zu ihm sprechen können und hat ihm Wahrheiten kundgetan, die Fleisch und Blut verborgen bleiben. Was ist deine Antwort, wenn der Herr Jesus vor dir stände und dich fragen würde, wer bin ich? Hast du Offenbarung von Gott selber bekommen? Hat er schon in dein Herz hineinsprechen können, sich selbst offenbaren können? Oder haben wir nur Floskeln zum Antwort, die seiner Person niemals gerecht werden? Ich habe mich das gefragt. Versteht mich nicht falsch, ich predige heute Morgen mir zuallererst. Unterliegt mein Bild über den Herrn Jesus vielleicht Irrtum, weil viel zu viel nur über Fleisch und Blut läuft und zu wenig über das offene Herz, in das der Herr Jesus selbst reden kann? Wenn wir so über den Herrn Jesus reden, vielleicht auf der Straße oder mit Geschwistern, dann sagen wir, oh, der Herr Jesus ist mein Freund. Natürlich hat er uns Freunde genannt, aber wird das seiner Person, seiner Stellung schon gerecht? Manchmal hört man sogar, oh, Jesus ist cool. Ist er das wirklich? Ich möchte heute mehr Fragen stellen als Antworten geben, weil ich euch bitte, antwortet selbst. Wir waren jetzt im Hauskreis und haben ein Lied gesungen und da war so der Sinnlaut, ja, der Herr Jesus geht immer mit mir und ich bin so froh, dass er mit mir geht. Ist der Jesus wirklich gekommen, um mit mir zu gehen? Oder wünscht er sich, dass jemand mit ihm geht? Dann sagen wir, ja, der Jesus ist immer bei uns. Stimmt das wirklich? Oder hat er dieses "Ich bin bei euch alle Tage" an einen Auftrag gebunden? Und wir haben vielleicht einen Irrtum, dem wir unterliegen, dann ist es gut, wenn der Herr Jesus uns enttäuscht, auch wenn es schmerzlich ist. Aber die Enttäuschungen, die wir auf der Erde von unserem Herrn Jesus erfahren, sind zu unserer Heilung. Die Enttäuschungen im Himmel sind wesentlich dramatischer. Man könnte hier noch weitergehen. Ich möchte den nächsten Punkt von Irrtümern mal ansprechen. Der Irrtum über seine Mission. Wozu ist der Herr Jesus gekommen? Warum ist der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen? Die Jünger nach Emmaus haben gesagt, wir hofften, dass er das Reich aufrichtet. Sicher hat der Jesus viel vom Reich der Himmel geredet. Sicher ist mit ihm das Reich Gottes auf dieser Erde angebrochen. Aber war das seine ganze Mission? Als die Engel auf den Fluren von Bethlehem gesungen haben, da haben sie gesungen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das haben wir gerade in den letzten Tagen oft gehört und es stimmt. Aber der Herr Jesus, ist er gekommen, Frieden zu bringen? Er selbst sagt in Lukas 12, Vers 51, tut mir leid, ich muss euch enttäuschen. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben. Nein, ich sage euch, sondern vielmehr Entzweiung. Oder in Matthäus 10, Vers 34, da sagt er noch viel schärfer diese Aussage. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh Herr Jesus, jetzt enttäuscht du mich aber. Was ist denn mit dem Frieden? An dem Herrn Jesus scheiden sich die Geister. Merkt ihr, wie schnell wir gefangen sind in Irrtümern, die wir schon lange mit dem Herrn Jesus gehen? Wie wir ein Bild haben, was vielleicht nicht in allen Punkten dem entspricht, was der Herr Jesus sich vorstellt. Warum ist der Herr Jesus gekommen? Ein ganz bekannter Vers, den du vielleicht für trivial hältst, gibt die Antwort. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist der Friedensbringer. Da ist der, der Frieden bringt zu den Menschen, in denen der Wohlgefallen Gottes wohnen kann. Vielleicht denkst du, dieser Punkt ist ein bisschen trivial. Hier ist keiner, der sich in dem Punkt irrt. Jeder, der heute Morgen hier ist, weiß, der Jesus kam, um uns zu retten. Fertig. Wirklich fertig? War seine Mission nicht viel größer, als nur dich und mich zu erretten? Was ist mit der gefallenen Schöpfung? Was ist mit dem Ratschluss Gottes, der erfüllt werden sollte? Wenn wir nur auf uns und unsere Rettung schauen, schauen wir nicht viel zu kurz? Was ist mit seinem Wesen der Liebe und der Gerechtigkeit, die sich küssen sollten? Was ist mit dem sich binden an sein Wort? Was ist mit der Engelwelt? Was hat seine Mission mit dem Teufel zu tun? Merkt ihr, unser Denken ist oft so beschränkt. Unsere Schlüsse so kurz, so voreilig, dass wir eigentlich Irrtümern unterliegen. Manche Wahrheiten sind uns gar nicht bewusst und es ist befreiend und bereichernd, wenn unser Herr Jesus uns im Bibelstudium begegnet und uns enttäuscht, uns aus unserem Irrtum herausreißt und befreit und uns zeigt, wir wissen noch nicht alles. Hab den Mut, dich enttäuschen zu lassen. Lies sein Wort, lies es mit offenem Herzen. Bete, dass er sich dir offenbart. Lerne seine Gedanken kennen, seinen Ratschluss, seine Ideen, seine Weltanschauung. Lerne ihn selbst besser kennen. Die Folgen werden eine tiefe Begeisterung für ihn, eine tragfähige Liebe und ein Segen für die Menschen, die mit dir zu tun haben, sein. Wenn jemand so mit offenem Herzen dem Herrn Jesus begegnet und ihn kennenlernt, dann wird er einmal mit Hiob sagen können, Hiob 19, Vers 25 bis 27, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als der Letzte über dem Staub stehen wird. Und nachdem meine Haut so zerschunden, er meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Und dann kommt ein wunderschöner Nachsatz, aber nicht als Fremden. Ich glaube, Hiob wird im Himmel nicht sagen, oh, Gott habe ich mir ganz anders vorgestellt. Natürlich wird er sagen, ich habe viel zu klein gedacht, er ist noch viel größer. Aber Hiob hat gesagt, er wird mir nicht fremd sein. Ich werde ihn erkennen. Was wird sein, wenn du vor dem Herrn Jesus stehst? Ich wünsche uns allen, dass wir dann sagen können, er ist mir nicht fremd. Ich kenne ihn. Ja, so hat er sich mir geoffenbart zu Lebzeiten. Und jetzt ist er mir vertraut. Ich komme zum nächsten Irrtum, der sich schnell einschleichen kann. Das sind fatale Irrtümer über unsere Errettung. Wir sind alle überzeugt, das ist ein Punkt, wo man sich nicht täuschen darf, wo kein Irrtum vorliegen darf, denn ein solcher Irrtum hätte ewige Folgen. Aber wie zu Zeiten Jesu gibt es auch heute Menschen, die dort Irrtümern unterliegen. Zu Zeiten Jesu gab es Menschen, die waren davon überzeugt, ich bin auf der Seite Gottes, wenn ich zum Volk Israel gehöre. In Matthäus 3, Vers 9 spricht der Herr Jesus zu solchen Menschen und er sagt, meint nicht, die ihr bei euch selbst sagt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Die Zugehörigkeit zu einem Volk, die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, zu einer Kirche, zu einer Freikirche, zur Freikirche hier in Traunreuth, wird niemanden retten. Für deine Errettung völlig ohne Bedeutung. Keine Taufe, keine Kommunion oder keine andere rituelle Handlung können dich vor Gott rechtfertigen. Das ist ein Irrtum mit einer ewigen Enttäuschung. Wenn du diese Meinung hast, dann lass dich besser heute und jetzt von dem Herrn Jesus enttäuschen, als einmal in der Ewigkeit, wenn er vor dir steht als dein Richter. Dann kannst du deine Meinung nicht mehr ändern. Andere Menschen meinen, sie seien gut und hätten nichts Böses getan. Gott müsse schon mit ihnen zufrieden sein. Auch zu solchen Menschen spricht der Herr Jesus und enttäuscht sie. In Matthäus 5, Vers 20 heißt es, denn ich sage euch, denen, die meinen, durch ihre eigene Gerechtigkeit gerettet zu werden, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihr Leben lang darauf geachtet, nichts Falsches zu tun. Ich glaube, es ist keiner heute Morgen her, der Pharisäern und Schriftgelehrten das Wasser reichen könnte. Der Jesus sagt, du musst weit besser sein, damit das reicht. Keiner schafft es auch du nicht. Tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Dann sagst du, ja, aber ich habe nichts Böses getan. Und es geht ja nicht nur um gute Werke. Aber nichts Böses getan und trotzdem das Gute getan zu haben, reicht auch nicht aus. Es waren Menschen mal da bei dem Herrn Jesus, die hatten ja wirklich bewegende Dinge getan. Und er berichtet von ihnen und sagt, wenn sie eines Tages vor mir stehen, dann werde ich ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Diese Menschen stehen vor dem Herrn Jesus und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Merkt ihr, das sind Leute, die über das nichts Böses tun, hinausgehen und sagen, wir haben sogar Gutes getan. Große Werke, Wunderwerke, Dämonen ausgetrieben, Menschenbefreiung gebracht. Und der Jesus sagt, langt nicht. Was fehlt ihnen? Der Glaube. Aber Vorsicht, auch zu Menschen, die glauben, spricht der Herr Jesus. Er spricht einmal in Matthäus 7, Vers 21 zu solchen, die meinen, durch die richtige Einstellung ins Reich der Himmel zu kommen. Und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Merkt ihr, das Eis wird immer dünner. Menschen, die sagen, wir haben nichts Böses getan, es reicht nicht. Menschen, die sagen, nichts Böses, aber Gutes getan, es reicht nicht. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, wir haben sogar dich Herr genannt. Und der Jesus sagt, es reicht nicht. Ich traue mich, das kaum auszusprechen. Aber der Jesus erklärt das noch im gleichen Abschnitt ein wenig genauer und stellt zwei Menschen vor, die ein Haus gebaut haben. Der eine auf Felsen und der andere auf Sand. Ich als guter Sonntagsschüler denke immer, ja, der eine baut auf den Herrn Jesus und der andere auf was Falsches. Der Herr Jesus erklärt dieses Gleichnis. In Vers 26, Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium sagt er, der auf Sand gebaut hat, ist nicht der, der nicht auf den Herrn Jesus gebaut hat, sondern der auf Sand gebaut hat, ist zu vergleichen mit einem Mann, der das Wort hört und nicht tut. Da ist ein Irrtum, den ich gehabt habe, der mir bei der Predigtvorbereitung aufgefallen ist. Wir sagen immer, der Fels ist der Herr Jesus. Auf den musst du bauen. Der Fels ist Glaube, der verbunden ist mit einem Leben. Echter Glaube. So sagt der Herr Jesus hier. Worauf gründest du deine Errettung? Warum bist du überzeugt, einen Platz im Himmel zu haben? Woher weißt du, dass du sein Kind bist? Bestimmen Freude oder Hoffnung oder vielleicht Angst und Ungewissheit, deine Gedanken an das Leben nach dem Tod? Irre dich nicht. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Damit sind wir beim nächsten Abschnitt, über den wir uns unterhalten möchten. Irrtümer über die Zukunft. Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die ein Leben nach dem Tod, eine Auferstehung ausgeschlossen haben. Und sie haben sich für sehr, sehr klug gehalten, zu allen Zeiten. Auch zu Zeiten des Herrn Jesus gab es solche Menschen. Sie nannten sich Sadduzäer. Aber das tote Auferstehen hat ihnen der Herr Jesus sehr deutlich erklärt. Er hat sie enttäuscht. Er hat das sogar mit Logik getan und hat gesagt, Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und damit ist er ein Gott der Lebenden. Und weil er ein Gott der Lebenden ist, gibt es eine Auferstehung. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, so ist es auch klar, dass wir dort Rechenschaft über unser Leben auf dieser Erde geben müssen. Die Stunde, in der wir aus dieser Welt in die Ewigkeit treten, kann plötzlich kommen durch Tod oder Entrückung. Darum fordert Jesus seine Zuhörer auf, ihr Leben entsprechend zu leben und bereit zu sein. Er sagt in Matthäus 24, Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Oder in Lukas 12, Vers 40, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Lebst du dein Leben vom Ziel her? Bist du täglich bereit, in die Ewigkeit zu treten, mit frohem Herzen? Oder verdrängst du die Realität des Todes? Ist die Entrückung so weit weg für dich, dass sie unreal erscheint? Oder ist sie täglich präsent? Ist sie vielleicht nur ein Schicksalsschlag, wenn es dich erwischt? Rechnest du damit? Ich muss euch sagen, ich habe so Weihnachten bei den Geschenken darüber nachdenken müssen. Ich hatte die Predigt schon geschrieben. Wir haben meiner Frau einen Schlitten geschenkt zu Weihnachten, weil der alte ist zerbrochen, aus Altersgründen. Ja, ich bin mit der Esther zum Intersport nach Haslach gefahren, den Markus dort noch getroffen, war eine schöne Begegnung. Und dann standen die Schlitten da, ne? Von klein bis groß. Und dann haben wir gewählt, ja, wen nehmen wir? Ja, einen mit Stoffbezug und so einen Hörnerschlitten. Gut, so einen Hörnerschlitten mit Stoffbezug. Da gibt es den kleinen und den großen. Ja, welchen nehmen wir? Ja, wir nehmen den großen, weil, wer weiß, in ein paar Jahren die Enkelchen mitfahren. Merkt ihr, wenn ich einen Schlitten kaufe, denke ich an die Zukunft und sage, die Enkelchen. Meine Entscheidung war nicht, ich nehme den kurzen, weil der Herr Jesus kommt morgen eh wieder und sie fährt eher nur alleine. Enkelchen sind noch nicht da. Merkt ihr, was real ist für mich? Real ist die Möglichkeit, dass Enkel vielleicht kommen. Und deshalb kaufe ich einen großen Schlitten. Aber ich habe nicht einmal daran gedacht, der Jesus könnte morgen wiederkommen. Wahrscheinlich reicht der kleine Schlitten. Denn dass der Jesus wiederkommt, ist sicherer, als dass ich Enkel kriege. Ich selber lebe in Irrtümern. Und es ist gut, wenn mein Herr Jesus mich enttäuscht, weil dann wird mein Leben, wie er es sich vorstellt. Ich möchte ein wenig schneller vorwärts gehen. Den vorletzten Punkt. Irrtümer in der Nachfolge und Irrtümer über das Leben. Der Jesus hat mich erlöst und erkauft. Er ist der Christus. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und jetzt wünscht mein Herr Jesus sich, dass ich lebe, wie er es sich vorstellt. Wie stellt er es sich denn vor? Stellt er sich vor, es ist gut, es reicht, wenn du hier deinen Platz immer einnimmst? Wenn du in den Bibelstunden und Gebetsstunden nicht fehlst, dann bist du ein guter Christ. Der Jesus hat andere Anforderungen. Matthäus 10, Vers 38. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Der Jesus wünscht sich ein Leben, indem du sein Kreuz, dein Kreuz auf dich nimmst. Versteh mich nicht falsch, ich habe das erste gesagt, sein Kreuz, dein Kreuz. Wir haben oft ein kleines goldenes Kreuz um den Hals. Das macht keine Mühe zu tragen. Aber das Kreuz, was dir gehört, soll so ein Kreuz sein, wie er gehabt hat. Du sollst sterben. Er soll leben in dir. Du, dein alter Mensch, deine alte Natur, passen nicht in seine Gegenwart. Er sagt, die gehört ans Kreuz. Das neue Leben, was er dir schenkt, das wird die Herrlichkeit erreichen. Das ist seiner würdig. Er wünscht sich ein Leben der Selbstverleugnung und nicht der Selbstverwirklichung. Aber er macht Mut. Sein Kreuz erdrückt nicht. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Wenn er etwas auferlegt, lässt der Lohn und der Segen nicht auf sich warten. Ein Leben unter dem Kreuz Christi lässt die Seele zur Ruhe kommen. Er sagt weiter, ein Leben für mich, mit mir, kann man nicht nebenbei leben. Entweder ganz oder gar nicht. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wirklich? Oder lebe ich ein Leben, was zeigt, eigentlich glaube ich, ich kann doch für mich sammeln. Es reicht, den Sonntag für den Herrn Jesus zu leben und den Freitag, wenn ich Jungschar halte und vielleicht noch den Donnerstag, wenn ich im Leitungskreis bin oder im Hauskreis. Und der Rest gehört mir. Der Jesus sagt, ganz oder gar nicht, mit mir sammeln oder zerstreuen, für mich oder gegen mich. Lebe ich da vielleicht in einem Irrtum? Herr Jesus, enttäusch mich. Wie sieht deine Vorstellung von Sicherheit aus? Vor was hast du eigentlich Angst? Auch so ein Punkt, den der Jesus anspricht in den Evangelien. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtest du Gott? Gott ist der, der die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Macht euch keinen Irrtum, das ist nicht der Teufel, sondern Gott entscheidet. Fürchtest du ihn? Fürchte ich ihn? Nicht Umstände sind zu fürchten, sondern Gott. Er entscheidet darüber, wo wir unsere Ewigkeit zubringen. Ist diese Frage geklärt, dürfte eigentlich doch keine Angst uns mehr lähmen, oder? So Sätze wie Hauptsache gesund zeigen eigentlich, dass wir in Irrtümern leben. Da fürchten wir uns davor, dass Krankheit in unser Leben kommt, anstatt uns davor zu fürchten, Gott nicht zu gefallen. Die Hauptsache ist nicht unsere Gesundheit, sondern die Hauptsache ist, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Das muss unser Leben prägen und das muss eigentlich meine Entscheidungen bestimmen. Du magst das vielleicht alles bejahen, aber wie würde dir zumute sein, wenn der Herr Jesus mal so in dein Haus käme und sagt, zeig mir mal den Ordner, in dem deine Versicherungspolicen sind. Und du blätterst die durch. Und der Jesus schaut sich so jede an und sagt vielleicht nichts. William MacDonald hat mal ein Heftchen geschrieben oder eine Schrift geschrieben, als Jesus in mein Haus kam. Und da berichtet er so davon, dass er einen Traum gehabt hat oder erzählt das wie ein Traum. Ich weiß nicht, ob er einen Traum gehabt hat. Und er sagt, ja, und dann hat Jesus gesehen, die Lebensversicherung, die Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Zahnversicherung, Krankenhauszusatzversicherung, Sparbücher. Versteht ihr, sind alles Dinge, die nicht falsch sind. An keiner Stelle sagt der Herr Jesus, du darfst es nicht. Aber der Jesus fragt dich, vor wem fürchtest du dich? Doch nicht vor denen, die Leib und Leben verderben können, sondern fürchte Gott. Ja, im Gegenteil, er hat gesagt sogar, was wir mit Sorgen machen sollen. Petrus hat gesagt, Herr Jesus, wir haben auf all das verzichtet, auf diese Sicherheiten und die Annehmlichkeiten des Lebens. Und was haben wir davon? Der Jesus bietet weit mehr als Sicherheit. Er bietet Dividende. Und das nicht wie eine Lebensversicherung, die erst nach dem Tod kommt, die eigentlich das Leben gar nicht versichert, sondern hört mal, was er dem Petrus sagt. Also Petrus fragt in Lukas 18, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Der Jesus antwortet ihm dann, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird, in dieser Zeit und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Glaube ich das? Oder lebe ich in einem Irrtum? Ich frage mich das selber. Den letzten Punkt noch ganz kurz. Ein heikler Punkt. Ist vielleicht gut, dass wir nur kurz drüber reden. Der Jesus spricht über Geld. Irrtümer über Geld. Jemand hat mal gesagt und es nachgezählt und hat gesagt, der Jesus hat mehr über Geld geredet, als über Himmel und Hölle zusammen. Geld war ihm wichtig. Vor allen Dingen, dass man es nicht lieb hat. Dass man nicht seine Sicherheit darauf setzt. Er sagt in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, ein Bild für den Reichtum, für das Geld. Glaube ich das? Zeigt mein Leben, dass ich das glaube? Oder zeigt mein Leben, dass ich vielleicht doch mich irre? Ja, Herr Jesus, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, kenne ich sehr gut. Das mache ich auch. Wirklich? Ich stelle Fragen, sucht selbst die Antworten. Ich empfehle euch dringend, das Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium heute einmal nachzulesen und dein Leben auf den Prüfstand zu stellen. Der Jesus hat nicht umsonst über Hab und Gut so viel geredet, weil es ist Ausdruck dessen, was wir glauben, wie wir mit unserem Hab und Gut umgehen. Begreifen wir, dass er mehr für uns sorgt als für die Sperlinge, die nicht sammeln in Scheunen und ihr himmlischer Vater versorgt sie? Seid nicht besorgt und sagt nicht, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Können wir solche Gedanken nachvollziehen? Oder hat sich in unserem Leben ein Irrtum so festgetreten, dass wir gar nicht mehr loskommen? Ich komme zum Schluss. Wenn ich mit offenem Herzen vor dem Reden meines Herrn Jesus stehe, den ich liebe, ehre und achte, dann komme ich mir oft vor wie der Petrus, der, nachdem er so schmählich den Herrn Jesus verleugnet hat, von dem Blick des Herrn Jesus getroffen wurde. In der letzten Zeit sind mir meine stillen Zeiten mit der Bibel oft so vorgekommen, als würde der Herr Jesus nur auf mich schauen und sein Blick trifft mich. Er sagt gar nicht viel, aber ich merke, mein Leben verleugnet ihn und seine Wahrheiten. Und ich möchte, wie Petrus manchmal, davonlaufen und bitterlich weinen. Aber ich bin froh, dass mein Herr Jesus mir nachgeht und immer wieder nach meiner Liebe zu ihm fragt. Wie viel wissen wir über die Gedanken unseres Herrn Jesus? Aber oft ist es nur unser Verstand, der dieses Wissen erfasst und uns in Irrtümer führt, Trugschlüsse zulässt und wir täuschen uns selbst über die wichtigsten Dinge des Lebens. Ich habe es als sehr wohltuend empfunden, unter diesem Vorzeichen die Evangelien in den letzten Monaten gelesen zu haben und bin dankbar, dass der Jesus sich Mühe gegeben hat, mich zu enttäuschen. Ich möchte nicht den moralischen Zeigefinger erheben, sondern ich möchte Mut machen, den Herrn Jesus um Enttäuschung zu bitten und möchte euch den Segen weiterempfehlen, wenn der Herr Jesus euch enttäuscht. Er hat Segen bereit. Er möchte seine Wahrheiten in uns wachsen lassen. Und ich freue mich auf den Tag, wenn er vor mir steht und ich ihn sehen darf, wie er wirklich ist. Amen.